Willkommen bei Gretas Gedankenfliegen-Podcast. Heute dreht sich alles um meinen Gast Anja Niekerken und ihre Einstellung zu den unterschiedlichsten Lebensfragen. Willkommen, Anja.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ja, ich freue mich, dass du dabei bist auch. Und du bist ja Sachbuchautorin bei Drömer-Knauer Verlag. Du bist Coach, ja. Du bist Vortragsrednerin. Du hast einen Natural Leadership Podcast und deine Passion ist Psychologie, Kommunikation und Schreiben. Und jetzt geht es darum, gleich zur ersten Frage, was ist dein Motor im Leben und beim Schreiben?
Naja, also so Motor im Leben, da kommen wir ja ganz schnell in so eine, auf so eine Werteskala. Ne? So, was sind deine Werte, was treibt dich an? Und klar habe ich bestimmte Werte, die mich antreiben, aber was mich ganz stark antreibt, ich habe da auch mal was drüber geschrieben, ich weiß gar nicht, ob ich da einen Blog drüber geschrieben habe oder einfach nur einen Post auf Instagram, Spaß. Also mir macht es einfach wahnsinnig viel Freude und wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, Spaß und Freude sind so die am meisten unterschätzten Motoren, die wir haben. Das ist immer so, bar, nee, und fleißig und, ne, so ist, und du musst Mehrwert bieten und der Gesellschaft was zurückgeben. Ja, klar, überhaupt keine Frage, alles ganz toll. Aber das muss ja auch Spaß machen. Wenn es keinen Spaß macht, dann machen wir das nicht. Und deswegen ist so Spaß und Freude gehört bei mir ganz, ganz vorne mit dazu. Klar, ich habe noch so Werte wie Freiheit und Neugier. Ich bin wahnsinnig neugierig, warum Menschen so ticken, wie sie ticken, warum sie tun, was sie tun. Das will ich gerne wissen. Aber dann komme ich auch wieder zum Spaß. Das macht mir halt wahnsinnig viel Spaß, das auch rauszufinden. Und dann denke ich jedes Mal, ach, verrückt. Deswegen ist das so cool. Und das sind meine Treiber bei dieser ganzen Geschichte.
Ich glaube, das ist dann automatisch so ist, wenn du Spaß hast, hast du Mehrwert für die anderen und nicht, weil du musst. Ne? Also ich glaube, das stimmt total. Also bin ich ganz bei dir. Glaubst du, dass es ein Erfolgsrezept gibt, dass ich habe so ein Rezept und das gebe ich dann dem anderen und sage so, damit wirst du erfolgreich?
Ich bin mit sowas immer vorsichtig. Also sehen wir ja gerade so im Coaching-Bereich, sehen wir das ja ganz viel. Ne? Pass mal auf, du machst A, B, C und dann wirst du Bestseller-Autor oder Autorin. Oder du machst A, B, C, D und dann bist du die beste Führungskraft unter der Sonne. Oder wenn du das und das machst, dann bist du schön reich und berühmt. Und das halte ich grundsätzlich für absoluten Mumpitz, weil natürlich gibt es bestimmte Parameter, die gerade bei erfolgreichen Menschen, die wir so sehen, gleich sind. Aber diese Parameter sind auch bei ganz vielen Menschen der Fall, die fulminant gescheitert sind. Und das sehen wir natürlich nicht. Ne? Wir sehen natürlich immer nur das, was erfolgreich ist. Und aber darauf dadurch zu schließen, weil die das gemacht haben, dann werde ich auch erfolgreich. Das ist ein Zirkelschluss. Das funktioniert so nicht. Ne? So, da verwechseln wir Korrelation mit Kausalität. Also ne, das eine hängt nicht zwingend mit dem anderen zusammen. Aber wobei ich mir ziemlich sicher bin, ist, Erfolg ist, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Das ist für mich so ein Leitsatz, der stimmt auf jeden Fall. Also wenn du Chancen bekommst, aus welchem Grund auch immer, ob man an Zufall oder Glück glaubt oder nicht, das ist ganz egal. Aber wenn diese Chance zuschlägt aus irgendeinem Grund und du vorbereitet bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher, dass du erfolgreich wirst. Es gibt ein schönes Beispiel von Steffen Hensler tatsächlich, der ja schon Koch war und auch eine Kochausbildung hatte und auch sich für Sushi und Fisch und solche Geschichten interessiert hat. Und der hat damals irgendwann mal, der hat im Lotto gewonnen. Und hat diesen Lottogewinn, hatte wohl keine 6 richtigen, sondern irgendwie so 5 oder so, ne, wo du nicht so ganz hohen Gewinn hast, aber schon ganz ordentlich. Und er hat das Geld genommen und ist dann nach Kalifornien gegangen und hat da eine Ausbildung zum Sushi-Meister in California-Style gemacht. Und hat dann danach mit dem Restgeld oder mit einem Teil, was noch über war, mit seinem Vater sein erstes Sushi-Restaurant in Hamburg eröffnet. Und das, glaube ich, ist so dieses Thema, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft. Ne? So, der wusste schon, in welche Richtung er geht. Der war auch schon Koch und hatte schon ne, so eine ganz feste Vorstellung. Und dann kam der Lottogewinn. Und dann ist er nicht hingegangen und hat sich ein großes Auto gekauft, sondern hat das in sich investiert. Ne? So, und hat diese Gelegenheit oder diese Chance, diesen Lottogewinn, hat er ergriffen. Oder es gibt auch ganz viele Geschichten von anderen Menschen, denen jetzt plötzlich eine Plattform geboten wurde. Also Tobias Beck ist einer im Coaching-Business, ist einer, der auch ein wahnsinnig gutes Beispiel. Also der war vorher schon 10 Jahre als Coach unterwegs und hat gemacht, getan und was weiß ich nicht alles und wirklich gearbeitet wie ein Geisteskranker und hat dann bei Gedankentanken seinen ersten Vortrag gehalten, diesen berühmten Bewohnerfrei-Vortrag. Ja. Und von da aus ging das steil nach oben. Das ging aber nur steil nach oben, weil er das schon 10 Jahre gemacht hat, wo ihn noch keiner kannte oder ihn noch keiner gesehen hat. Und weil der auch schon Vorträge halten konnte. Der hat vorher bestimmt auch schon ein paar Vorträge gehalten, die waren jetzt nicht so brillant wie eben dieser, weil das hat er halt schon 10 Jahre gemacht. So, dann kam die Gelegenheit und die Vorbereitung war schon da. Und das glaube ich, ist es. Also dranbleiben und Fleiß gehört auch dazu. Also das nicht nur bei Frauen. Frauen sind ja immer fleißig und Männer sind zielstrebig. Nee, beides. Zielstrebig sein und fleißig sein. Es gehört beides zusammen. Ne? Also du musst schon ordentlich was tun, wenn du so eine Gelegenheit geboten kriegst oder vorher schon was getan hast. Es war bei mir genauso. Ich habe ja, der Drömer Knauer Verlag ist ja auf mich zugekommen. Der hat mich ja gefragt, ob ich Lust hätte, ein Buch in diesem Verlag zu schreiben. Ich hatte aber vorher schon 4 Bücher im Self-Publishing geschrieben und eins in einem Verlag. Und hatte meinen Natural Leadership Podcast, glaube ich, schon 1 oder 2 Jahre gemacht, habe Blogartikel geschrieben über 3 Jahre hinweg und darüber haben sie mich gefunden. Also es war auch, ne? Vorbereitung traf auf Gelegenheit, so, und jetzt kann ich vom Schreiben zum größten Teil leben.
Ja, und du warst fleißig und zielstrebig, ne? Also das ist...
Das bin ich auch immer noch. Also so, das gehört tatsächlich auch mit zu meinen Eigenschaften, aber das liegt eben auch daran, macht mir Spaß. Es macht mir natürlich nicht immer Spaß. Ich sitze auch hier mal und sage so, oh nee, ey, heute, wenn ich heute nochmal so einen blöden Instagram-Post schreiben muss, oder wenn ich nochmal so einen dummen Kommentar auf irgendeinen Facebook-Post bekomme, habe ich überhaupt keinen Bock drauf und ne, so, dann gehe ich erstmal mit meinen Hunden spazieren, schimpft wie ein Rohrspatz vor mich hin und dann macht es vielleicht auch nicht sofort wieder Spaß, aber ne, so dann nach einer bestimmten Pause, ich habe jetzt gerade Urlaub gehabt, und jetzt heute den ersten Tag wieder arbeiten und heute habe ich echt Freude gehabt. Ich habe heute auch richtig, richtig viel geschafft. Vorm Urlaub war das nicht so. Da brauchte ich schon ein bisschen Abstand. Das ist halt so, klar.
Weil Erfolg bringt ja auch Scheitern mit sich. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wie gehst du mit Niederlagen um? Glaubst du, gibt es überhaupt Niederlagen oder wie gehst du damit um?
Also grundsätzlich, klar ist jede Niederlage eine Chance, fühlt sich aber im ersten Moment nicht so an. Ne, so. Und auch nicht jede Niederlage ist eine Chance. Manche Niederlagen sind einfach so, okay, alles klar, dann eben nicht. Ne, so. Und dieses dann, vielleicht, wenn man das dann eben nicht, kann man auch noch als Chance umdeuten, wenn man ganz positiv gestimmt ist. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, so ein Misserfolg, im ersten Moment finde ich den mega scheiße und ich heule erstmal rum und ich schimpf und ich fühle mich schlecht. Und dann geht es so langsam los, wenn ich mich dann beruhigt habe. Ne? So meine Hunde, wenn die Ärger kriegen, dann schütteln die sich einmal. Und dann schüttel ich mich auch, ne? So wenn ich so meinen ersten Ärger rausgelassen habe. Und dann gucke ich, ob da eine Chance drin steckt. Und in manchen steckt wirklich was drin, dann lerne ich da was draus, aber in manchen auch eben nicht. Dann drehe ich mich um und sage, ja, komm, dann nicht, dann nochmal. Also so, es gibt auch Dinge, wo du sagst, nee, ich habe alles richtig gemacht und hat trotzdem nicht geklappt. Und dann ist die Devise nochmal. Die Kunst ist halt, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und wie man das macht, ja, Erfahrung, Lernen, immer wieder ran, nicht liegen bleiben. Liegen bleiben ist keine Alternative.
Du hast ja schon einiges geschrieben. Also ich habe einiges schon von dir gelesen, voller Freude, weil es auch immer sehr informativ ist und sehr auf die Dinge auf den Punkt bringt. Und wie montags muss ich immer kotzen, die Kunst kein Arschloch zu sein, das Geheimnis des richtigen Zuhörens. Also wirklich sehr spannend. Was bedeutet denn Erfolg für dich persönlich?
Anerkennung. Also so da muss ich auch mal einfach ganz ehrlich sein. Ne? So wenn die Leute sagen, ja, und das ist meine Weiterentwicklung und natürlich entwickle ich mich weiter. Das würde ich aber wahrscheinlich auch machen, wenn ich diesen Erfolg im Außen nicht hätte. Ne? So, es wäre ja, das ist ja auch so eine komische Annahme zu sagen, ja, Erfolg und das ist ist Weiterentwicklung. Und es gibt ja verschiedene Erfolgskategorien. Es gibt diesen Erfolg im Außen. Ne, so, das ist dieses, dass meine Bücher erfolgreich sind, dass ich vom Schreiben, wie gesagt, von den Büchern schon zum Großteil leben kann. Ich lebe zum Großteil natürlich auch vom Coaching und von meinen Kursen. Ne, so, das ist so ein Dreiklang. Aber es gibt natürlich diesen Erfolg im Außen und es gibt auch einen persönlichen Erfolg. Und mal überschneidet sich das und mal eben auch einfach nicht. Dieser Erfolg im Außen ist natürlich Anerkennung. Und wir laufen alle für Anerkennung. Alle, die, also jeder Mensch, der sagt, nein, nein, ich mache das nicht für die Anerkennung im Außen, das stimmt nicht. Also so Anerkennung ist ein ganz großer Treiber in der Psychologie. Das ist auch sehr gut beforscht. Also ne, wir brauchen einfach Anerkennung und Wertschätzung vor allem. Also ne, bei dem einen muss die Anerkennung halt stärker sein, bei dem anderen ist sie weniger stark. Aber diese Wertschätzung, wir brauchen Wertschätzung im Außen, um zu wissen, ach so, guck mal, doch, wir sind doch gute Menschen. Weil wie wollen wir das denn rausfinden, ein guter Mensch zu sein? Wie wollen wir das denn rausfinden, wenn wir nicht von außen das reflektiert kriegen? Wenn wir es nicht reflektiert kriegen oder können wir gar nicht wissen, ob wir gut oder schlecht sind. Also so, wir brauchen immer diese Reflexion im Außen. Und Erfolg im Außen tut das natürlich zum gewissen Teil. Aber der Erfolg im Innen ist natürlich wieder was ganz anderes. Das hat was mit Zufriedenheit zu tun. Finde ich mich gut? Bin ich mit mir selber zufrieden? Und das Lustige an der ganzen Sache ist, was ja psychologisch auch sehr, sehr gut, ja, auch relativ gut erforscht ist, ist, dass Menschen, die im Außen erfolgreich sind, im Innen häufig sehr unzufrieden sind. Weil wenn du im Innen unzufrieden bist, ist das ein sehr großer Treiber, das auszugleichen, beziehungsweise ne, nach mehr zu streben im Außen. Und Menschen, die im Außen gar nicht so erfolgreich scheinen, aber so ganz zufrieden vor sich hin leben, die brauchen das dann nicht. Ne, so, und das ist da, da beißt sich gerne die Katze selbst entspannt. Ne? Gerade wenn du im Außen erfolgreich bist und anderen Menschen erzählst, ach so, guck mal, so werden wir erfolgreich und so, das ist das Erfolgsrezept, dann sind das häufig Menschen, die im Inneren noch irgendwas suchen. Und da zähle ich mich auch zu. Also ich merke sehr, dass ich auf so einer Reise auch jetzt im Außen kann ich überall einen Haken dran machen und ich merke, dass jetzt die Reise sehr, sehr nach innen geht. Ne, so sehr auch zu mir selbst und dass ich mir angucke, ach so, guck mal, was ist in der Kindheit dann vielleicht nicht so gut gelaufen? Ne, so wo waren so meine, wo waren so meine Sollbruchstellen? Was habe ich alles auch für Scheiß gebaut? Weil, langes Leben, ich bin jetzt, ich bin 51 Jahre, also ich kann auch auf einige wirklich fiese Fehler zurückgucken, die ich vielleicht auch lieber nicht gemacht hätte. Und das, jetzt fängt bei mir so die Reise im Innen an. Und jetzt definiere ich meinen Erfolg schon auch noch im Außen, ne? So einfach auch aus einer finanziellen Komponente heraus, aber schon viel mehr im Innen, ne? So, weil so eine bestimmte Ruhe anfängt einzusetzen und ich von vielen Dingen gar nicht mehr so abhängig bin. Und ich merke das ganz stark tatsächlich auf Social Media. Ne? So wenn ich jetzt mittlerweile irgendwelche Trollkommentare bekomme auf Social Media, dann denke ich so, ach ja, Mensch, das tut mir ja leid für dich. Also und wirklich, ne? So das ist früher bin ich wirklich ausgerastet und habe gedacht, was ist das denn für ein Arsch? Was soll denn das? Und ne, so, das ist ja unfair und hat überhaupt keine Ahnung. Und inzwischen ist es so, ach so, guck mal, so ein Mensch bist du, das ist ja doof. Und dann war es das für mich. Ne? So, und dann merke ich, dass ich meinen Erfolg immer mehr im Innen jetzt anfange auch zu suchen. Und da ganz viele Dinge jetzt auch aufarbeite und die jetzt auch inzwischen gut sind. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Gefühl.
Kreativität braucht ja immer Impuls. Wo nimmt denn Anja Niekerken ihre Ideen her?
Das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil so gerade witzig, ich habe gerade gesehen, dass es in dieser Masterclass-Reihe jetzt von Jean-Rémy von Matt einen Kurs gibt, Kreativität, und den werde ich, ne, so wie man kreativ wird, den werde ich mir einfach mal gönnen, obwohl ich ja auch schon in der Werbung gearbeitet habe und auch weiß, wie man sowas, sag ich mal, wie man Kreativität auch ein bisschen erzwingen kann. Ich habe mal im Buch Montags muss ich immer kotzen, ist, glaube ich, auch ein Kapitel über Kreativität. Ich habe da mal was drüber, also auch mal einen Blogartikel drüber geschrieben. Kreativität ist ja was, wenn du aus Bestehendem Neues erschaffst. Das ist ja nichts, wo du, das denken wir ja immer, es gibt ein wahnsinnig gutes Buch von Professor Holm Hadulla, heißt er, das heißt Kreativität. Und der hat zu Kreativität sehr viel geforscht. Und Erwachsene denken immer, dass Kreativität so aus dem Nichts kommt und dass Kinder kreativ sind. Ne? So wenn die so neue Sachen wenn die so mit neuen Sachen um die Ecke biegen, dann denken Eltern auch gerade, ich bin ja selber Mutter eines mittlerweile 17-Jährigen, aber ich dachte das früher auch, boah, ist mein Kind kreativ. Und dann sagt der Professor Holm-Hadula, nee, die sind nicht kreativ, die beobachten und erschaffen Dinge, die sie beobachtet haben. Und das ist noch kein Zusammensetzen von Bekanntem, zwei bekannte Dinge zu etwas Neuem zu kombinieren. Das ist tatsächlich Kreativität, also so zumindest auch aus der Hirnforschung. Ne? Wenn bestimmte Bereiche, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, so zusammengesetzt werden, dass aus ihnen etwas Neues entsteht. Ein Beispiel ist zum Beispiel die Lotusfarbe für Gebäude. Und zwar gibt es eine Farbe, die diesen Lotus-Effekt hat, wie die Lotusblume, wenn Dreck auf die Blätter der Lotusblume fällt, ne, so Staub oder Sand, dann hat die so eine Oberfläche, wenn Wasser dann noch mit dazu kommt, dann perlt es praktisch ab. Also so dieses Wasser wäscht automatisch den Dreck von den Blättern. Da bleibt nichts kleben, weil diese Lotusblume eine bestimmte Oberfläche hat. So, und nun ist irgendwann ein Maler oder ein Biologe, das weiß ich jetzt nicht genau, es steht jedenfalls auch in dem Buch, ist ein Mensch hingegangen und hat gesagt, so Häuserfassaden, warum werden die immer dreckig? Das gibt's doch nicht. Es muss doch eine Farbe geben, oder es müsste doch irgendwas geben, wo das nicht passiert. Irgendwie ein Anstrich oder eine Beschichtung oder sonst irgendwas. Und so ist der dann hingegangen, oder es war ein Chemiker, ich weiß es nicht, und der hat sich eben diese Lotusblume angeguckt und hat sich angeguckt, wie macht denn diese Lotusblume das? Und unter dem Mikroskop sieht man, dass die Oberfläche von diesem Blatt nicht glatt ist, sondern es sind ganz viele kleine Stäbchen. Und da kann eben dieser Dreck in Kombination mit Wasser nicht drauf halten. So, und dann hat er sich hingesetzt und hat eben gesagt, so, oh Mensch, ne, wie kann man eine Farbe entwickeln, die so ist? Dann streicht man die auf eine Häuserfassade und dann hat die den gleichen Effekt. Und das ist eben diese Lotusfarbe oder diese Farbe mit Lotus-Effekt. Und das ist Kreativität. Das ist etwas, ne, so etwas aus zwei Welten verbinden. Das ist wirklich was Kreatives. Und dadurch, dass ich mich damit halt so viel beschäftigt habe, ist es für mich verhältnismäßig einfach, weil der einfachste Weg, wirklich kreativ zu sein, ist, sich alles anzugucken, anzuschauen, anzuhören, was einen interessiert. Ich lese ganz viel über Psychologie, ich lese aber auch ganz viel oder ich höre auch ganz viel über Comedy zum Beispiel. Und so kombiniere ich auch, also oder so kommt automatisch diese Comedy-Sprache oder dieser Comedy-Effekt auch in meine Bücher oder auch in meine Posts. Weil das sind so zwei Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Zum einen mit Psychologie und zum anderen eben mit Sachen, die lustig sind oder mit Menschen, die lustig sind und wie die das auch machen. Also mich interessiert wahnsinnig, also hat in der letzten Zeit wahnsinnig interessiert, wie Stand-up-Comedians ihr Programm bauen. Und damit habe ich mich ganz lange beschäftigt. Und so passiert automatisch, macht dein Gehirn Dinge, dass es Dinge verbindet, die vorher nicht da waren. Und so entsteht Kreativität. Das heißt, wenn du selber kreativ werden willst, pack erstmal ganz viel dir auf die Festplatte. Also so ganz viel Wissen von verschiedenen Punkten, was dich interessiert. Und irgendwann, gerade in der Pause, gerne wenn wir duschen, kennen wir alle, ne, so unter der Dusche kommen die besten Ideen, wenn wir duschen, wenn wir spazieren gehen, wenn wir nicht an etwas denken, also an etwas gerade mal nicht denken, dann kriegen wir die Lösung des Problems. Es gibt ja auch dieses, ne, so wenn du unterm Apfelbaum sitzt und dir ein Apfel auf den Kopf fällt, ne, so dieser Heureka-Moment, das passiert dann. Aber du musst vorher die Dinge in dein Hirn tun. Das ist ganz wichtig. Und das ist für mich, also und das ist wirklich für mich Kreativität. Für mich ist kreative Arbeit, da gehört für mich ganz viel dazu, sich mit den Dingen befassen, die man auch selber macht. Also ich befasse mich auch ganz viel, ich schreibe ja auch übers Schreiben an sich, ne, wie man Sachbücher schreibt oder wie man Marketing macht, gerade als Autor oder Autorin. Und ich befasse mich eben auch ganz viel mit anderen Autorinnen und Autoren, die darüber schreiben. Und ich gucke mir das an und dann denke ich mal, ja, gute Idee oder nee. Finde ich eben nicht so. Also je mehr man sich mit diesen Dingen befasst und eben auch noch mit anderen Sachen, umso mehr kommt Kreativität zustande. Also wirklich ganz viel auf die Festplatte packen.
Ja, weil Buchschreiben ist nicht einfach Buchschreiben, sondern es ist wirklich Arbeit, so wie du sagst. Man muss sich wirklich mit den Dingen auseinandersetzen.
Ja, klar. Oder auch so nochmal ein anderes Beispiel zu Kreativität, ne? So Picasso gilt ja als einer der größten Kreativen, gerade in der, also was Kunst anbelangt, ne? Weil er ja wirklich einen ganz neuen Stil erschaffen hat. Aber Picasso hat ja nicht nur so gemalt, ne? Es gibt ja zum Beispiel auch den Harlekin von Picasso, wo er seinen Sohn gemalt hat. Das Bild kennt jeder oder jede. Und in der Regel wissen die wenigsten, dass es von Picasso ist, ne? Also gibt es in ganz vielen, in ganz vielen Bilderrahmen steckt dieses Bild einfach so drin. Und das ist der Harlekin von Picasso, da hat er seinen Sohn gemalt. Und Picasso kann wirklich komplett figürlich, also so in diesem Mittelalterstil, komplett malen. Und seine Kunst bestand nachher im Weglassen und Überzeichnen. Aber das kannst du natürlich erst, wenn du ganz viel auf deiner Festplatte hast. Wenn jemand hingeht und sagt so, okay, pass mal auf, ich fange jetzt einfach mal so an zu malen wie Picasso, wirst du nie diesen gleichen Effekt haben. Ähnlich wie bei Dali, ne? Salvador Dali, der ja diese Mittelaltertechnik, diese ganz, ganz feine, dieses ganz feine Abbilden mit surrealen Motiven verbunden hat. Also so, der hat auch eben was Neues geschaffen. Das kannst du aber erst, wenn du alles andere vorher schon kannst. Also das heißt, wenn du das alles schon auf deiner Festplatte hast. Also ganz viel auf die Festplatte packen. Und Kreativität kommt meiner Ansicht nach dann von ganz allein.
Worauf dürfen wir uns denn als nächstes freuen? Gibt es ein nächstes Projekt und verrätst du uns etwas drüber?
Wir haben im Vorgespräch ja schon kurz darüber gesprochen. Ja, es gibt jetzt gerade, also es gibt mehrere neue Projekte. Eins, das steht auch schon fest, das erscheint nächstes Jahr im Drömer-Knauer Verlag. Das ist eine Neuauflage von Montags muss ich immer kotzen. Das ist überarbeitet, wird auch einen anderen Titel haben und wird eben für ein großes Publikum jetzt publik gemacht, eben im Drömer-Knauer Verlag. Das Grundthema ist ja, warum arbeitest du eigentlich? Und dann geht es ja auch eben um so Werte, also um Werte, warum mache ich das? Um Wertschätzung, dass wir ja für Wertschätzung arbeiten und, und. Das wird im nächsten Jahr im Drömer-Knauer Verlag erscheinen. Ich weiß noch nicht genau, wann, wenn ich ehrlich bin. Im Frühjahrsprogramm auf jeden Fall, weil ich habe heute gerade die Katalogseite fürs Frühjahrsprogramm freigegeben. Und dann bin ich jetzt gerade dabei, eine Buchserie zu entwerfen. Also so, da steht das Exposé steht jetzt. Doch, das Exposé steht. Also sozusagen, das Exposé steht noch nicht. Doch, das Exposé steht und ich fange schon an zu schreiben. Ich bin jetzt bei den ersten Kapiteln. Da geht es darum, also ich kann das auch gerne schon erzählen. Das ist kein so riesiges Geheimnis, weil dieses Buch wird oder ne, so diese Serie, ob es eine Serie wird, das weiß ich noch nicht. Aber ein Buch wird so oder so darüber geben. Da geht es darum, dass mein Mann und ich, wir haben in Anfang oder Ende letzten Jahres, also im Dezember letzten Jahres, haben wir unser Haus verkauft. Wir sind in eine kleinere Wohnung gezogen und haben uns einen Feuerwehr-LKW gekauft und werden den jetzt ausbauen als Expeditionsmobil die nächsten 2 Jahre. Und dann, wenn unser Sohn sein Abi hat, schieben wir den auf den Weg zum Studium in eine Studentenwohnung. Und dann werden wir hier unsere Zelte komplett abbrechen und um die Welt reisen. Also wir werden auch alles auflösen, ne? Also wir haben unseren Hausstand schon um mehr als die Hälfte reduziert und werden dann eben komplett in diese Feuerwehr halt reinziehen. Und wie gesagt, ich sage immer, wir bauen das, mein Mann baut das und ich quengel, wenn ich das nicht schön finde. Also so, das heißt, wir bauen das. Ja, und darum wird es gehen. Also um diesen zweiten Lebensabschnitt, den wir ja jetzt haben. Also wir haben so diesen ersten Lebensabschnitt einmal gemacht und hatten so diesen Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir wissen jetzt, wie dieses Spiel geht, ne, mit Haus. Und also wir hatten schon auch wirklich ein großes Haus mit noch einem Anbau, mit 2 Einliegerwohnungen, 1000 Quadratmeter Grundstück und was weiß ich nicht alles. Und ob wir das jetzt so weitermachen wollen oder nicht. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, nö, das Spiel kennen wir, war schön, aber wir würden jetzt gerne nochmal was Neues machen. Und haben uns eben dafür entschieden, was zu uns natürlich auch passt. Also wir reisen schon seit Jahren in unserem Bulli und ne? Ja, und darum wird es gehen, ne? So um Entscheidungen, um zweiten Lebensabschnitt, um wenn nicht jetzt, wann dann, das wird das Thema werden. Genau, und dann wird es also so das erste. Der Plan ist, dass der erste Teil um das Thema eben geht entscheiden, ne, dass man sich entscheidet. Der zweite Teil eben um den Ausbau. hoffe, dass wir uns nicht scheiden lassen währenddessen, weil sonst wird es ein anderes Buch. Gehe ich nicht von aus. Und der dritte Teil ist dann tatsächlich der erste Teil der Reise. So ist es geplant.
Sehr, sehr abenteuerlich, aber ganz, ganz toll, ja, und aufregend. Mhm. Wie ist das mit dem Coachen? Du coachst ja auch Menschen, die gerne schreiben, ja, möchten. Geht das weiter?
Ja. Ja, klar. Also so, das ist ja komplett unabhängig davon. Und Corona sei Dank. Ich habe ja vor Corona meinen Hauptanteil oder mein Hauptverdienstanteil mit Trainings und mit Coachings für Führungskräfte bestritten und was immer Live-Coachings waren und Vorträgen, ne? Und Vorträgen für Firmen. Und durch Corona ist das ja alles komplett weggebrochen. Also es wurde ja alles abgesagt. Ich habe ja genauso zur Veranstaltungsbranche gehören ja Vortragsrednerinnen und Redner genauso wie Coaches und Trainer. Und stand dann plötzlich vor 2020 stand ich dann plötzlich im April vor absolut leeren Auftragsbüchern, die vorher komplett voll waren. Und von heute auf morgen waren sie dann komplett leer. Und dann hatte ich einen Monat Schockstarre und habe dann eben das Buch geschrieben von der Idee zum Sachbuch, weil mich immer Leute fragen oder gefragt haben, wie mache ich das denn mit dem Buchschreiben? Und da habe ich gedacht, so, pass auf, dann schreibe ich da jetzt ein Buch zu und wenn mich nochmal einer fragt, dann sage ich, dann kannst du mal ein Buch kaufen und gut. Und habe dann eben angefangen, weil das auch relativ gut angekommen ist, auch auf Instagram, dann angefangen, einen Kurs dazu auch zu bauen. Und das war der erste Kurs, den ich im letzten Jahr zu diesem Thema gemacht habe, also von der Idee zum Sachbuch. Und dann kam immer mehr auch, ja, wie ist denn das mit dem Marketing? Und Marketing ist immer so blöd. Und dann kamen dann eben auch auch einige Kolleginnen und Kollegen aus der Belletristik auf mich zu und haben mich immer so ein paar Sachen gefragt. Ja, und dann habe ich dazu nochmal ein Buch geschrieben und dazu auch nochmal einen kompletten Kurs gemacht, der noch viel größer ist als der von der Idee zum Sachbuch. Und und das ist dann jetzt, dadurch, dass das alles online ist, werde ich das dann natürlich auch ohne weiteres weitermachen können. Und auch meine Coachings sind jetzt alle, also die 1:1 Coachings und die Kurse, ist alles komplett online. Und so kann ich natürlich von überall auf der Welt arbeiten. Das war sowieso der Plan, aber noch nicht jetzt. Also, weil wir uns ja schon vorher dafür entschieden hatten. Warte mal, mein Kater kratzt sich gerade, lass das mal. So. Das war sowieso der Plan, das irgendwann umzustellen, aber eben noch nicht jetzt. Und durch Corona hat sich das alles wahnsinnig beschleunigt. Und deswegen habe ich da überhaupt keine Probleme mit, weil mein gesamtes Business, abgesehen von Vorträgen, also Vorträge auch zu Büchern oder auch Lesungen, da fahre ich jetzt natürlich noch durch die Gegend. Wie ich das dann machen werde, das weiß ich noch nicht, ob ich das so online dann später machen werde oder nicht. Es sind ja noch locker 2 Jahre. Unser Sohn ist jetzt in der 12. Und wir haben gerade erst im Mai die Feuerwehr gekauft, wir fangen gerade erst an, also wir brauchen auch ein bisschen, um das Ganze zu bauen. Ja, und so von daher, live noch ein bisschen zu sehen, noch 2-3 Jahre, also 2 Jahre bestimmt noch, aber ansonsten geht alles online.
Wow, es ist immer so informativ mit dir und ich könnte mich stundenlang mit dir da jetzt unterhalten und man hört dir wirklich gerne zu. Aber wir kommen leider schon ans Ende. Möchtest du den Zuhörern noch was mitgeben? Zum Schluss?
Ach Gott, ja, immer wenn du merkst, okay, da will mein Herz hin. Ja, so wenn du merkst, okay, das ist eine Idee, da fängt mein Herz an zu schlagen, dann bin ich so frisch verliebt, dann ist es so, oh, das fühlt sich gut an. Und wenn das bleibt, also wenn das nicht wieder abebbt, ne, weil so frisch verliebt sein, das ebbt ja auch gerne mal schnell wieder ab, ein bisschen abwarten und wenn das aber bleibt und das irgendwo sich hinten in deinem Hirn festsetzt, dann go for it. Das ist, ich habe das immer früher oder später gemacht. Also ich habe viele, viele Jobs auch gehabt. Also ich habe meine Karriere so gestaltet. Ich habe mich mit, weiß ich gar nicht, 42, glaube ich, war ich, oder 43, 44, irgendwie sowas, habe ich mich selbstständig gemacht aus einer wirklich guten Position, Führungsposition aus der Finanzdienstleistung raus, bin halt eben Coach und Trainerin geworden, Vortragsrednerin, habe dann das Schreiben angefangen, also weil das war halt irgendwie, musste das dann sein, das hörte nicht auf, das war so eine frische Verliebtheit und die hörte aber nicht auf und ich bin dann dafür gegangen und das hat sich immer gelohnt. Also zu sagen, dass es nicht schwierig war, wäre gelogen. Also ich habe auch viel geheult. Ne? Also das zweite Jahr, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich sehr viel geheult, weil es doch nicht so einfach war, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und im dritten Jahr ging es dann bergauf. Ne? Also, und dann wurde es auch echt richtig, richtig gut. Und ähnlich war das jetzt auch mit dieser Corona-Arie. Ne? Also ich habe natürlich, war ich im Schockstarre und habe gedacht, oh Gott, das fängst du nie alles auf. Und ne, so lass dich mal lieber wieder fest anstellen. Dann auch einen Beratungsauftrag nochmal aus der Finanzdienstleistung angenommen, den ich aber ganz schnell wieder liegen gelassen habe. Dann habe ich gedacht, nee, komm, ich knall jetzt hier einmal die Hacken zusammen und mach's trotzdem. Und also streng mich mal ein bisschen an, ist einfach gelogen. Und ne, so muss dann halt mal ein bisschen aus den Ohren bluten, das ist dann so. Und das hat sich wirklich gelohnt. Also wenn du wirklich einen Wunsch hast und merkst, mein Herz schlägt dafür und das passt zu meinen Werten und meine Werte sind eben Freude, Freiheit und Neugier und da passt eine Führungsposition in der Finanzdienstleistung jetzt nicht wirklich so richtig zu, ne? So richtig freudig ist das nicht, frei bist du da auch nicht und okay, neugierig, also ne, wenn du im Krisenmanagement bist, dann weißt du, okay, ist man neugierig auf den Mist, den die da wieder fabrizieren, den du danach aufräumen darfst, aber es passt eben einfach nicht. Und wenn deine Werte, ja, wenn auch deine Werte sagen, so, okay, pass mal auf, ne, so das wäre so deins, dann go for it. Man muss sich nicht sofort in alles so kopfüber reinstürzen, muss man ja gar nicht. Man kann das ja Schritt für Schritt machen. Ne, so, aber ich würde es auf jeden Fall immer machen und ich würde es auf jeden Fall immer versuchen, weil ich glaube, dass das stimmt, was viele Autorinnen und Autoren sagen, das sagen ja auch ganz viele Forscher, dass auf dem Sterbebett bereuen die Leute Dinge, die sie eben nicht getan haben und die sie nicht ausprobiert haben. Und auf deinem Grabstein, was soll denn auf deinem Grabstein mal stehen? Soll da drauf stehen, ich hatte ein sicheres Leben und ich habe immer das gemacht, ich habe immer die sichere Alternative gewählt. Das ist irgendwie weiß ich nicht. Ich fand ganz schön, Alexander Hartmann hat irgendwann mal gesagt, wenn ich sterbe und dann vom Teufel oder vor der Himmelstür stehe oder die Entscheidung kommt, Teufel, also in die Hölle oder in den Himmel, dann soll der, und dieser Film abgeht, ne, von meinem Leben, dann soll der Teufel losrennen und sich Popcorn holen. Dann war mein Leben in Ordnung. Also das finde ich ein schönes Bild. Und wie gesagt, du stirbst, also so du wenn du irgendwann, wenn das Leben irgendwann mal zu Ende ist, dann kannst du natürlich sagen, okay, was habe ich hinterlassen? Aber das bringt dir am Ende unter der Erde auch nichts mehr. Das, was dir was bringt, ist, wie viele schöne Erinnerungen und wie viele schöne Erlebnisse du hattest und ob du dein volles Potenzial gelebt hast. Und das ist, glaube ich, so, dass mach das. Wenn du sagst, okay, ne, so, ich habe da einen Wunsch, ich habe auch was zu sagen, dann los, Attacke. Das würde ich auf jeden Fall sagen.
Das heißt, Mut lohnt sich auf jeden Fall. Da können wir nächstes Mal ja vielleicht noch tiefer reingehen. Und,
sehr gerne.
Ich sage dir von Herzen danke, liebe Anja Niekerken, dass du dabei warst. Und du hast auf jeden Fall so viele tolle Dinge wieder erzählt und so viel Informatives und spannend, wirklich immer dir zuzuhören. Ja, ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen und ich sage danke und alles Liebe.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Sehr, sehr gerne. Alles Liebe, danke fürs Zuhören, eure Greta Valentin.